Ja, das ist jetzt mein zweiter Vortrag über die Anfänge des Glaubens. Es geht um die Fundamente. Wir haben Hebräer 6 gelesen, wo es heißt, darum wollen wir jetzt lassen, beiseite lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist und uns zum Vollkommenen wenden, nicht nochmal Grund legen, Fundament legen mit der Umkehr von toten Werken und Glauben an Gott, Lehre von Taufen, Auflegung der Hände, Auferstehung der Toten und das ewige Gericht. Zum Fundament des christlichen Glaubens gehören demnach drei Doppelpacks: Umkehr von toten Werken und Glauben an Gott, die Lehre von Taufen im Plural und Auflegung der Hände, Auferstehung der Toten und ewiges Gericht. Wenn ich diese drei Doppelpacks zusammenfassen soll, dann ist ihr Inhalt: Altes muss raus, alles, was von Gott wegführt, was verdirbt, und Neues muss rein. Das, was zu Gott hinführt, was uns Jesus ähnlicher macht, und das Ganze so, dass es in der Ewigkeit Bestand hat. Was bedeutet in diesem Zusammenhang die Lehre von den Taufen? Das steht tatsächlich in Hebräer 6,2 im Urtext im Plural, und die deutschen Übersetzungen haben damit fast alle ein Riesenproblem. Entweder verschweigen sie die Mehrzahl. Ich habe jetzt im Manuskript einen ganzen Überblick, was die Übersetzungen sagen. Ich kürze das hier, man kann das nachlesen. Andere Übersetzungen helfen sich mit Waschungen. Das ist vom Wortgebrauch her möglich. Aber ich glaube nicht, dass irgendwelche Waschungen zum Fundament des christlichen Glaubens gehören. So nach dem Motto, vor dem Essen Händewaschen nicht vergessen oder so. Das ist nicht das Niveau des Christseins im Neuen Testament. Vielleicht in der EKD jetzt, aber noch nicht im Neuen Testament. Von daher gibt es nach Hebräer 6 offensichtlich mehrere Taufen, und das passt überhaupt nicht in unser dogmatisches Schema oder in das Schema vieler. Die Frage ist nur: Sollten wir die Bibel unseren Vorstellungen anpassen oder unsere Vorstellungen der Bibel? Ich bin für das Zweite. Und manchmal ist das Einfachste und Beste auch das Zutreffendste. Gehen wir mal davon aus, es gibt verschiedene Waschungen im Alten Testament und Judentum bis heute, und es gibt verschiedene Taufen im Neuen Testament. Ich bin schon bei zweitens. Tauchbäder und Waschungen im Alten Testament und im Judentum, das ist wichtig, um die Herkunft der Taufe zu verstehen. Bekannt dürfte die Mikwe sein, das jüdische Tauchbad. Das muss minimal 480 Liter Wasser enthalten. Ich weiß nicht, ob das bei euren Taufbecken auch so ist, ob es da die Vorschriften gibt. Dieses Tauchbad diente der Waschung und Reinigung von kultischer Unreinheit, zum Beispiel nach der Menstruation oder nach der Geburt. Wir haben das bei Maria in Lukas 2, können wir es nachlesen. Auch für Männer gab es aus gegebenem Anlass ein Reinigungsbad. Aussätzige mussten nach einem bestimmten Verfahren gereinigt werden. Toraschreiber unterziehen sich dem Reinigungsbad, ehe sie den Namen Gottes schreiben. Manche Juden tauchen vor jedem Sabbat und Feiertag unter und andere sogar täglich, um sich zu reinigen. Und wer zum Judentum übertritt, sich dorthin bekehrt, Giur, muss sich auch heute einem Tauchbad unterziehen. Der sogenannten Proselytentaufe, sagte man früher. Daneben gibt es noch weitere diverse Waschungen im Judentum, muss ich nicht ausführen. Vielleicht weiß mancher so im Hinterkopf, Matthäus 15, lesen wir von einer Auseinandersetzung zwischen Pharisäern und Schriftgelehrten mit Jesus, wo es ums Händewaschen vor dem Essen geht. Das Thema war dort nicht Hygiene, sondern kultische Reinigung. Ich will da nicht weiter in Einzelheiten gehen. Wir halten fest: Wasser oder mit Wasser waschen, in Wasser untertauchen bzw. in Wasser taufen hat etwas mit Reinigung zu tun. Und zwar innerer Reinigung, nicht der äußeren unbedingt. In der Nähe des Tempels hat man ganz viele solcher Tauchbäder ausgegraben und freigelegt. Mikvot, ich habe die gesehen. Und das zeigt, es war überhaupt kein Problem, zu Pfingsten 3000 Leute in Jerusalem zu taufen. Das Wasser, die Tauchbäder, alles war da. Und unsere Christliche Wassertaufe hat ihren geistlichen und geschichtlichen Vorläufer in der Mikwe, im jüdischen Tauchbad zur Reinigung. Auch wenn Jesus der Taufe dann eine viel umfassendere und erweiterte Bedeutung gegeben hat. Schon mal ein Nebengedanke dazu. Natürlich geht das Neue Testament davon aus, dass die Wassertaufe ein einmaliger Akt ist. Eine Taufe, und zwar am Anfang des Christseins. Es wurde nicht mehrmals getauft. Aber man kann alles übertreiben. Und in Bezug auf die Wassertaufe gibt es zwei Übertreibungen, die mir bekannt sind oder denen ich manchmal begegne. Manche lassen sich mehrmals taufen, nicht nur zweimal, sondern drei, vier, fünfmal. Psychologen würden da vielleicht von einem frommen Waschzwang sprechen. Andere halten an der Einmaligkeit der Taufe so verbissen und gesetzlich fest, dass sie eine Wiederholung für die größte aller möglichen Sünden halten. Ich denke, das ist eine magische Überhöhung der Taufe. Und vermutlich hatte sie sich schon in frühen Jahrhunderten aus heidnischen Mysterienkulten hier eingeschlichen. Nach dem jüdischen und damit biblischen Kontext der Taufe und mit der inneren Verwandtschaft der Reinigung in der Mikwe und dem hebräischen Denken überhaupt lässt sich das so nicht vereinbaren. Vielleicht geht es auch schlicht und einfach um Macht und Kontrolle. Auch das sind keine geistlichen Tugenden, sondern eher finstere Machenschaften. Wie ist das nun mit der Taufe und den Taufen? Was heißt überhaupt Taufen von der Wortbedeutung her? Sind wir bei drittens. Das griechische Wort Baptizein wird mit Taufen übersetzt bei uns meistens, bedeutet eigentlich versenken, untertauchen, so dass etwas oder jemand vollständig mit Wasser bedeckt ist. Es leitet sich von Bapto, Eintauchen her, was dann weiter auch bedeuten kann, tränken, baden, durch Eintauchen in Wasser härten, also Eisen, oder etwas durch Eintauchen vollschöpfen, füllen, auch färben. Also wenn man Kleidung gefärbt hat, weiße Baumwolle, rote Brühe rein, hinterher waren sie rot, das hieß taufen. Ja? Oder in Gift tauchen, marinieren. Baptizo bedeutet ebenfalls eintauchen, untertauchen, dann auch benetzen, begießen, übergießen, waschen, taufen, betrunken machen, überschütten, überhäufen, begraben. Marinierte Heringe könnte man auch sagen, getaufte Heringe, wer fromm ist. Das sind also Heringe, die in Marinade eingelegt sind und von ihr durchdrungen werden. Ja? Ein Schiff taufen hieß damals ein Schiff versenken im Krieg. Heute sehen wir das anders. Aufwaschen wäre Geschirrtaufen. Für die Frommen wieder neues Wort. Auch unser deutsches Wort taufen leitet sich von Eintauchen her und das Wort Taufe kommt von Tiefe, sprachverwandtschaftlich einfach. Das Wort Taufen beschreibt also einen durchaus intensiven und radikalen Vorgang. Das merken wir uns bitte mal. Intensiv und radikal. Sofern Wasser beteiligt ist, dann eigentlich ziemlich viel Wasser. Da wird nicht nur etwas vorsichtig befeuchtet. Verschiedene Taufen im Neuen Testament. Wir finden dort tatsächlich verschiedene Taufen. Wenn ihr jetzt nicht das Arbeitsblatt hättet, würde ich fragen, wie viel kennt ihr oder wie viel schätzt ihr? Ich komme auf 5 bis 6. Mindestens 2 davon gehören auch heute zum Fundament unseres christlichen Glaubens. Das Erste, was uns im Neuen Testament begegnet, ist Johannes der Täufer mit seiner Taufe mit Wasser zur Buße oder seiner Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Er tauft an einer Stelle, wo es viel Wasser gab, wird ausdrücklich mal an der Stelle gesagt. Die Taufe geschah selbstverständlich durch Untertauchen. Sie war verbunden mit einer Bußpredigt, mit dem Ruf zur Umkehr, wobei Johannes der Täufer bekanntlich nicht gerade zimperlich vorging. Menschen bekannten daraufhin ihre Sünden, sie gaben Gott Recht und ließen sich taufen, so sagt Jesus später einmal. Außer manche Pharisäer und Gesetzeslehrer, die gaben sich selber Recht und verwarfen den Willen, die Absicht Gottes für sich selbst. Das heißt, sie verzichteten auf Sündenvergebung, hatten sie ihrer Meinung nach nicht nötig. Die Johannistaufe war also Ausdruck der Umkehr und ihr Ziel war Sündenvergebung und Neuanfang. Es ging also nicht um eine Körperwaschung, sondern um innere Reinigung. Und die sollte vorbereiten auf das Neue, das Gott schenkt und tut. Das äußere Untertauchen drückte also etwas Inneres aus. Und das Äußere sollte etwas Inneres bewirken. Das sollten wir vielleicht schon mal uns ein bisschen vormerken. Und diese Taufe war durchaus was Radikales, das heißt, sie ging an die Wurzel. Die Predigt von Johannes dem Täufer war radikal und die Taufe markierte eine grundlegende Änderung des Lebens, beziehungsweise bereitete sie vor, indem sie ein bisheriges, gottloses, sündhaftes Leben beendete, sozusagen ertränkt hat, begraben hat. Auch das sollten wir festhalten. Ein zweites, was uns begegnet im Neuen Testament, ist die Blut- oder Leidenstaufe. In Markus 10 lesen wir, Jakobus und Johannes wollen ihre himmlische Karriere vorbereiten und erbitten von Jesus schon mal zwei Ehrenplätze ganz oben. Und Jesus antwortet, ihr wisst nicht, was ihr bittet? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Und in Lukas 12 sagt Jesus, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Aber ich muss mich vorher taufen lassen mit einer Taufe. Und wie ist mir so bange, bis sie vollendet ist? Von welcher Taufe redet hier Jesus? Ganz bestimmt nicht von der Wassertaufe. Die hat er schon erhalten. Und Jesus ist auch nicht wasserscheu, das sind die Dämonen übrigens. Was uns zur Klärung weiterhilft, sind Bibelstellen wie Psalm 42,8. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft, die andere und all deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Ähnliche Stellen etwa 2. Samuel 22. Es hat mich umfangen, die Wogen des Todes und die Fluten des Verderbens erschreckten mich, des Totenreichs Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten mich. Oder Psalm 69. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten, die Flut will mich aussäufen. Das heißt, da ist einer am Absaufen. Weil ihn die Leiden vielfältigster Art überkommen und zu überwältigen drohen. Ja? Und Jesus redet hier eindeutig von seinem bevorstehenden Leiden. Er wird von Leiden überwältigt werden. Die werden ihm das Leben nehmen. Er wird sterben. Und Ähnliches können und werden seine Nachfolger auch erleben. Jesus kündigt das an, so kam es auch und so ist es in vielen Gegenden der Erde bis heute. Diese Art der Taufe hatte in der frühen Christenheit eine hohe, ja existenzielle Bedeutung. Sie beendete etwas, nicht ihr Leben ohne Gott, was die christliche Wassertaufe bedeutet, sondern diese Taufe beendete ihre irdische Existenz überhaupt. Die Kirchenväter sprachen von der Bluttaufe der Märtyrer. Und am Anfang war jedem Christen, der sich taufen ließ, klar, dass seiner Wassertaufe auch die Blut- oder Leidenstaufe folgen könnte. Auch diese Form der Taufe hat etwas sehr Intensives und Radikales. Nicht nur verspottet, ausgelacht, benachteiligt werden, sondern leiden bis zum Tod. Davor sprach Jesus ja noch von etwas anderem, Taufe mit Feuer. Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen, was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Wovon redet Jesus hier? In einem außerhalb der Evangelien überlieferten Wort, in einem sogenannten Akraphon, sagt Jesus, wer mir nahe ist, ist dem Feuer nahe und wer fern von mir ist, der ist fern von Gottes Heil. Man trägt diese Gegenwart Gottes entweder bei sich im Herzen oder sie wird einen als Gerichtsfeuer von außen verbrennen. Feuer ist ein Bild für Gottes Gegenwart. Weil Gott, genauso wie das Feuer, nur sich selber kennt und einen unbegrenzten Ausdehnungswillen hat, Ansteckungswillen. Und davon spricht Jesus auch hier. Er ist nicht zufrieden, bis er die ganze Welt in Brand gesteckt hat. Das klingt wieder sehr radikal und umfassend, oder? Ob man hier von der Feuertaufe reden kann? Jedenfalls hat ja Johannes der Täufer davon gesprochen, das ist wieder bekannter. Er hat angekündigt, es kommt einer nach mir, der wird euch mit Geist und mit Feuer taufen. Ist die Taufe mit Geist und die Taufe mit Feuer dasselbe? Man könnte das von Apostelgeschichte 2 her denken, wo der Geist auch als Feuerflamme kam und Feuer ist auch ein Bild für den Heiligen Geist. Aber die beiden Taufen sind wohl zu unterscheiden. Feuer ist, wie gesagt, ein Bild für die Gegenwart Gottes. Wenn die auf die Erde kommt, dann wird das Gold und Schlacke trennen. Feuertaufe meint also Reinigung und Gericht. Vielleicht sogar das Vernichtungs- und Endgericht über diese Erde, wie die nächsten Verse dann nahelegen. Ich erinnere noch einmal, man trägt diese Gegenwart Gottes entweder bei sich im Herzen oder sie wird einen als Gerichtsfeuer von außen verbrennen. Auch in dieser Feuertaufe geschieht also etwas sehr Grundlegendes, Intensives, Radikales. Ich würde sagen, sie ist das Radikalste überhaupt, was geschehen kann. Dann die Taufe, die Jesus einsetzte. Das ist nun die Taufe, an die wir zuerst denken und manch auch nur an diese Taufe. Matthäus 28, Jesus sprach, mir ist alle Macht, alle Vollmacht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie, eigentlich sie taufend, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, eigentlich sie lehrend, alles zu bewahren, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters. Oder in Markus 16, Jesus sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden, wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Und das, so wird dann auch in der Apostelgeschichte getauft. Petrus sagt zu Pfingsten seinen erstaunten Zuhörern, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und dann heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen oder wurden getauft. Das ist also die christliche Taufe, nennen Sie mal so, die Jesus eingesetzt hat und mit der wir uns gleich nochmal ausführlicher beschäftigen. Es gibt aber noch etwas, was viele nicht sehen können oder wollen, ein Getauftwerden in oder mit dem Heiligen Geist. Johannes der Täufer hat das in allen vier Evangelien angekündigt, dass Jesus der ist, der mit Heiligem Geist tauft oder im Heiligen Geist. Und Paulus stellt in 1. Korinther 12, 13 fest, dass alle Korinther, die sich ja dadurch auszeichneten, dass sie an keiner Gnadengabe Mangel hatten, dass die alle in oder mit einem Geist getauft sind und mit einem Geist getränkt. Da ist das Element der Taufe also nicht das Wasser, in das jemand getaucht wird, sondern der Heilige Geist, der diese Menschen ganz umgibt und erfüllt. Wir gehen dann auf die Geistestaufe ja auch nochmal ausführlicher ein. In 1. Korinther 15 ist noch von einer anderen merkwürdigen Taufe die Rede. Da lesen wir bei Luther: Was machen denn die, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn die Toten gar nicht auferstehen, was lassen sie sich dann für sie taufen? Die Übersetzung ist wieder mal nicht ganz richtig. Eigentlich steht da, was werden sonst die tun? Merkwürdige Frage, was werden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, warum lassen sie sich denn für sie taufen? Gibt es so etwas wie eine stellvertretende Taufe für die Toten? Oder wie soll man das verstehen? Ich kann euch trösten, es gibt um die 200 verschiedene Erklärungen und Deutungen dieser Stelle. Gehen jetzt alle mal schnell durch. Nicht ganz. Wenn das interessiert, auf meiner Internetseite gibt es eine Ausarbeitung darüber. Ich habe den Link im Manuskript stehen. Könnt ihr lesen. Von der genauen Übersetzung und vom Kontext her ist damit offensichtlich die Bluttaufe oder Märtyrertaufe gemeint, die Leidenstaufe. Was werden die sonst tun? Die vorzeitig bereit sind, in den Tod zu gehen, wenn es keine Auferstehung gibt, völlig sinnlos. Das ist der Zusammenhang. 1. Korinther 15. Und die Christen waren von ihrem Auferstehungsglauben so überzeugt, dass sie bereit waren, für dieses Zeugnis in den Tod zu gehen, diese Bluttaufe auf sich zu nehmen. Darum geht es hier. Ich fasse zusammen. Wir haben gesprochen über die Johannestaufe, über die Blut- und Leidenstaufe, über die Feuertaufe, über die Wassertaufe, die Jesus einsetzte, über die Geistestaufe und über die Taufe für die Toten, die meines Erachtens mit der Blut- und Leidenstaufe gleichzusetzen ist. All diesen Taufen ist gemeinsam, dass sie ein sehr intensives, ja überwältigendes Geschehen sind. Jede von ihnen ist von existenzieller Bedeutung, bedeutet einen radikalen Schritt und Einschnitt. Für die ersten Christen waren sie alle von Bedeutung. Die allerersten kamen von der Johannestaufe her. Ja? Für uns spielt die heute keine Rolle mehr. Die Blut- und Leidenstaufe hatten sie alle vor Augen. Uns ist sie heute in Deutschland fremd. Das könnte sich durchaus wieder ändern. Woanders gehört sie auch heute dazu. Vor dem Attentat in Sri Lanka zu Ostern jetzt 2019 mit über 250 Toten sind die Kinder der Erziehungskirche dort unmittelbar davor am Kindergottesdienst gefragt worden, ob sie bereit wären, für Jesus zu sterben. Sie haben Ja gesagt und wenige Momente später explodierte die Bombe und 22 von ihnen sind gestorben. Ich glaube, bei unseren Kindergottesdiensten werden andere Themen verhandelt. Die Feuertaufe, das Gericht zur Wiederkunft von Jesus, das haben die ersten Christen in naher Zukunft erwartet. Diese Erwartung und das Feuer der ersten Christen ist bei uns in Mitteleuropa weitestgehend erloschen, aber die Feuertaufe wird kommen. Sie wird kommen. Die Wassertaufe, die Jesus einsetzt, ist uns in zwei verschiedenen Formen vertraut, wobei es Probleme mit der gegenseitigen Anerkennung gibt. Für einen Großteil der Christen bei uns ist sie die einzige Taufe, von der sie etwas wissen. Die Geistestaufe ist bei uns, den meisten Christen, unbekannt. Die großen Kirchen lehnen sie ab. Christen pfingstlicher oder charismatischer Prägung können damit jedoch etwas anfangen, mehr oder weniger. Eine stellvertretende Taufe für die Toten lässt sich meines Erachtens nicht wirklich aus dem Neuen Testament ableiten, wird aber fleißig von den Mormonen praktiziert. Ganz grundlegend sind zumindest die Taufen mit Wasser und Geist, denen ich mich jetzt noch einmal spezieller zuwenden möchte. Also fünftens Taufen mit Wasser. Einige grundlegende Anmerkungen dazu. Wir schauen uns die wichtigsten Bibelstellen kurz an und fassen deren Bedeutung zusammen. Matthäus 28, Jesus sprach, mir ist alle Macht, Vollmacht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie, eigentlich sie taufend, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, eigentlich sie lehrend, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Veränderung des Zeitalters. So wörtlicher, im Griechischen steht Äon, nicht Kosmos. Die Taufe ist ein Handeln der schon vorhandenen Jesusgemeinde an denen, die aufgenommen werden sollen, weil sie zur Jüngerschaft bereit sind. Eine klitzekleine Kleinigkeit aus dem Urtext. Es tauft sie. Kann sich im Urtext nicht auf die Völker oder Nationen beziehen, weil es ein anderes Geschlecht hat. Sagt euch kein Mensch, aber es ist so. Es kann sich eigentlich vom grammatischen Geschlecht nur auf Jünger beziehen. Da steht zwar nur ein Verb, zu Jüngern machen, aber vom Geschlecht her passt es nur auf Jünger. Ich finde das interessant und beachtlich. Ich finde auch interessant, dass da nicht steht, lehrt sie es hintererkennen, sondern lehrt sie es bewahren. Ich kann nur etwas bewahren, was ich schon habe oder kenne. Taufe bedeutet auf jeden Fall Aufnahme in die Gemeinde. Und durch sie wird der Täufling in Beziehung zu Gott, dem Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist gesetzt. Er bekommt so Anteil an der Heilsgeschichte und am Heilsgeschehen. Sein Leben wird sozusagen auf Gott gebucht. Das ist diese Bedeutung von auf den Namen oder in den Namen hinein. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes oder in diesen Namen hinein, auf diesen Namen hin, sagt der Urtext. Der Name ist also das Ziel. Der Name ist die Richtung, in der die Taufe geschieht. Der Name ist nicht die Quelle, aus der die Taufe kommt. Die Taufformel, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, gibt es in der Bibel zumindest nicht. Und die Aussage Martin Luthers, im Namen Gottes getauft werden, bedeutet von Gott selbst getauft werden, das ist Gottes Werk. Diese Aussage ist biblisch tatsächlich nicht haltbar und begründbar. Die Taufe soll nach dem Neuen Testament nicht im Namen Gottes geschehen, also stellvertretend an Gottes Stelle, sondern Jesus sagt, ihr sollt die Menschen auf den Namen Gottes taufen. Ich sage euch nur, was da steht. Auffällig ist dann in der Apostelgeschichte und im Rest des Neuen Testaments, dass dort nie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird, sondern auf den Namen des Herrn Jesus oder in dem Namen Jesu Christi. Und bei den meisten Taufen wird gar keine Taufformel erwähnt. Wie ist das zu erklären? Vielleicht damit, dass bei allen Menschen, die getauft wurden in der Apostelgeschichte, das mit dem Gott der Bibel schon klar war. Nur das mit Jesus war neu. Von daher die Taufe auf den Namen Jesus. Bei Matthäus sind die Nationen im Blick, also die nichtjüdischen Völker, alle weltweit. Also auch die, die von dem Gott der Bibel nichts wissen. Und deshalb diese umfassendere Taufformel. Andere sagen, dass in dem Namen Jesus der Vater und der Geist sozusagen schon automatisch mit drin enthalten sind. So viel zu Matthäus 28. Die nächste Stelle, Apostelgeschichte 2, tut Buße und dann steht dort jeder von euch, man könnte auch übersetzen, jeder einzelne von euch, lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das bedeutet, die Taufe ist ein sehr persönliches Geschehen am Einzelnen. Man könnte sagen, in der Taufe kommt die unsichtbare Umkehr im Herzen sichtbar zum Ausdruck. Lasst euch taufen, kehrt um, das sieht man nicht, ob einer das macht. Jeder Einzelne von euch lasse sich taufen. Da sieht man, dass er es ernst meint oder dass er das tut. Die Taufe ist also Besiegelung, Bestätigung, Bekenntnis der Umkehr. Und Taufe hat weiter etwas mit Sündenvergebung zu tun, was aber auch im Zusammenhang mit Gebet und Umkehr gesehen werden muss. Lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. Und noch deutlicher haben wir das in Apostelgeschichte 22. Da heißt es mal, steh auf, lasse dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Taufe und Gebet zusammen, bitte. Eine interessante Stelle, 1. Petrus 3, 21. Fangen wir vorher an. In der Arche wurden 8 Seelen durch das Wasser hindurch gerettet. Das Gegenbild wörtlich. Rettet jetzt auch euch, das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Als hätte Petrus die spätere theologische Überfrachtung der Taufe schon geahnt, wendet er sich gegen ein übertriebenes oder abergläubiges Verständnis der Taufe. Er sagt negativ, Die Taufe darf man sich nicht wie ein körperliches Abwaschen des Schmutzes vorstellen. Wobei Petrus hier bewusst nicht vom Abwaschen spricht des Schmutzes, sondern er sagt Ablegen, das gehört in den Bereich der Ethik, will sagen, durch die Taufe ändert sich nicht automatisch das Verhalten, sondern das Ablegen alter Verhaltensweisen ist eine lebenslange Aufgabe. Positiv ist die Taufe die Frage oder die Bitte, das Gesuch um ein gutes Gewissen an Gott. Das heißt, wieder, es geht um Vergebung der Sünde. Das, was von Gott getrennt hat, ist mit der Taufe passé. Ich sage das nochmal, das, was von Gott getrennt hat, ist mit der Taufe passé. Vorbei. Luther übersetzte ursprünglich, die Taufe ist der Bund eines guten Gewissens mit Gott. Diese Übersetzung ist falsch, inzwischen auch in den Bibeln korrigiert. Sie hat aber das Denken über die Taufe in der lutherischen Kirche bis heute geprägt. Nirgendwo in der Bibel, auch hier nicht, wird die Taufe als Bund bezeichnet. Nirgendwo als Bund, auch wenn das heute immer wieder behauptet und gelehrt wird. Die Bibelstelle soll man mir mal zeigen. 1. Petrus 3, 21 zeigt, wie übrigens alle anderen Stellen, dass die Taufe kein magischer Akt ist. Sie wirkt nicht durch den bloßen Vollzug und sie wirkt nicht unabhängig von Verkündigung, Umkehr und Glaube. Verkündigung, Umkehr oder Bekehrung, Glaube, Taufe und Wiedergeburt gehören zusammen. Das ist ein Paket. Die Taufe ist die persönliche Hinwendung des Täuflings zu Gott und die persönliche Hinwendung Gottes zum Täufling. Beides. Beides wird in der Taufe festgemacht. Und beide Seiten gehören zusammen. Beide Seiten. Und nächstes. Der Empfang des Heiligen Geistes hat etwas mit den Grunddingen des Gläubigwerdens zu tun und von daher auch mit der Taufe. Er ist aber nicht an den Taufakt im engeren Sinne gebunden, sondern höchstens an die anschließende Handauflegung. Die Luther-Übersetzung von Apostelgeschichte 2, 38 ist nicht ganz richtig. Wir lesen in der Lutherbibel, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Was ist daran falsch? Das kleine Wörtchen so. Das suggeriert, der Empfang des Heiligen Geistes geschieht automatisch durch die Wassertaufe. Das entspricht zwar lutherischer Theologie, widerspricht aber der Heiligen Schrift. Es steht dort nur ein Und. Und. Und ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das heißt, es ist normal, dass nach der Taufe der Heilige Geist empfangen wird. Und wo das nicht geschieht, sollte das nachgeholt werden, wie wir noch sehen werden. Aber es gibt keine einzige Stelle in der gesamten Bibel, in der der Heilige Geist während der Wassertaufe oder durch die Wassertaufe empfangen worden wäre oder empfangen werden soll. Ich bitte, das mal zur Kenntnis zu nehmen, auch wenn die allermeisten Theologen etwas anderes lehren. Die Bibel lehrt über den Empfang des Heiligen Geistes tatsächlich etwas anderes als die großen Volkskirchen. Und in der Regel wird Gott sich nach seinem Wort richten und nicht nach kirchlichen oder theologischen Ansichten. Die Folge ist, dass wir zwar theoretisch vom Heiligen Geist reden, er aber praktisch zumindest in seiner Fülle heute an vielen Stellen fehlt. Annahme des Wortes Gottes, Umkehr, Glaube, Taufe und Vergebung der Sünden gehören ganz eng zusammen und sie bringen die Verheißung der Gabe des Heiligen Geistes mit sich. Okay. Gehen ein bisschen weiter zu Römer 6. Wir können das jetzt nicht, ihr habt es hoffentlich im Hinterkopf oder schlagt es auf. Daraus geht hervor, die Taufe ist der totale Wendepunkt im Leben eines Menschen. Die alte Existenz wird in den Tod gegeben und begraben und das neue Leben aus Christus beginnt. Auf Christus getauft sein heißt in seinen Tod hineingetauft sein, heißt mitbegraben sein mit Christus, heißt der Sünde gestorben sein, denn der alte Mensch wurde mitgekreuzigt. Das lesen wir dort. Das heißt, was am Kreuz objektiv geschah, wird in der Taufe subjektiv angerechnet, dem Täufling zugeeignet. Taufe ist sozusagen die Synchronisation mit Christus am Kreuz. Ich nenne es mal so, weil da auf das Sünd im Griechischen steht, mit, gleichzeitig mit. Taufe ist sozusagen die Synchronisation mit Christus am Kreuz. Eine nächste Feststellung, die Taufe stellt den Getauften in Beziehung in ein Abhängigkeits- und Eigentumsverhältnis zu Christus, der allein der Weg der Rettung ist. Getaufte ist in Christus, sagt die Bibel. Galater 3, ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben in Christus. Jesus, nicht durch die Taufe, durch den Glauben. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, ihr habt Christus angezogen, das ist aktiv, nichts wurde euch übergestülpt, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, ihr seid alle einer in Christus Jesus, in Christus. Die Getauften sind in Christus Jesus. Ja? Verbindung zu ihm, ganz eng. Weiter muss noch gesagt werden, Taufe ohne anschließende Bewährung und dauernde Bindung an Christus im Gehorsam zu Gott führt nicht zur Errettung. Hier wäre mal 1. Korinther 10 näher anzuschauen, 1. Korinther 10, 1 bis 12. Das ist ganz eindeutig. Wer nicht im Glauben bleibt, sondern in der Sünde, dem wird die Taufe nichts, aber auch gar nichts nützen. Ein äußeres, aber möglicherweise doch auch von innerer Bedeutung. Sowohl die Wortbedeutung von Taufe als auch die inhaltliche Bedeutung fordern als Form eigentlich das Untertauchen. Das wird im Neuen Testament nicht weiter betont, ist aber offensichtlich und selbstverständlich. Dafür spricht auch die offenkundige Ableitung der christlichen Taufe aus dem jüdischen Reinigungsbad, von der Mikwe her, in dem ja Reinigung ebenfalls durch Untertauchen vollzogen wurde, wofür eine gewisse Wassermenge Vorschrift war, ich habe es euch genannt. Und der Didache der 12 Apostellehre, das ist eine frühe christliche Schrift, die nicht ins Neue Testament übernommen wurde, aber fast übernommen worden wäre, möglicherweise schon vor 70 nach Christus verfasst, die Gelehrten streiten sich ein bisschen, aber ganz früh, dort findet sich im Kapitel 7 eine interessante Regelung. Da steht, was die Taufe betrifft, tauft so. Tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes in fließendem Wasser. Wenn du aber kein fließendes Wasser hast, taufe in anderem Wasser. Wenn du nicht in kaltem Wasser taufen kannst, dann taufe in warmem. Wenn du aber beides nicht hast, gieße dreimal Wasser auf den Kopf auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vor der Taufe sollen der Täufer und der Täufling fasten, wenn möglich einige andere. Dem Täufling aber befiehlst du, ein oder zwei Tage vorher zu fasten. Ich finde es interessant. Aber auch das mit der Wassermenge einfach mal als Hintergrund, dass das von der frühen Kirche schon klar war, dass auch, wo nicht genug Wasser da ist, man dreimal mit Wasser begießen kann. Das war so ganz frühe christliche Praxis auch. Ja? Und wenn ich es nicht magisch verstehe, komme ich damit vielleicht auch zurecht. Wenn ich all diese Aussagen zusammenfasse und noch einmal das Fundament des Christseins bedenke, Altes muss raus, Neues muss rein, dann hat die Wassertaufe vor allem damit zu tun, dass das alte Leben abgeschlossen wird. Dass der Täufling Vergebung erfährt, dass er gereinigt wird, dass sein altes Leben begraben wird, dass er seinen alten Kram los wird. Dadurch kann er ein neues Leben bekommen, das mit Jesus Christus verbunden ist. Ich sage jetzt etwas zum Verhältnis der christlichen Wassertaufe zur Johannistaufe. Auch die christliche Taufe ist eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Das verbindet sie mit der Johannistaufe. Neu ist in ihr der Name Jesus. Neu ist, dass Jesus am Kreuz für die Sünde gestorben ist und dass der Täufling in der Taufe damit verbunden wird. Sein altes Leben wird durch die Taufe mit Jesus begraben und die Erlösung durch Jesus Christus gilt nun ihm persönlich. Und deshalb geht die Bedeutung der Wassertaufe auf den Namen von Jesus weit über die Bedeutung der Johannistaufe hinaus. Trotzdem stelle ich mal eine Preisfrage. Waren die 12 Apostel auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft? Die Bibel sagt darüber nichts. Vermutlich hatten sie die Johannistaufe empfangen, wie Jesus auch, aber selbst das wird nicht ausdrücklich von allen gesagt. Von einigen ja, aber nicht von allen. Sie sollen andere taufen, Menschen aus allen Völkern. Dass sie sich selber taufen lassen sollten mit der christlichen Taufe, ich nenne sie mal so, oder das getan haben, steht zumindest an keiner Stelle geschrieben. Reichte vielleicht für die Apostel auch die Johannistaufe, auch wenn sie keine vollständige christliche Taufe war? Reicht die überhaupt vielleicht manchmal, die Johannistaufe, auch wenn es nichts Vollständiges ist? Wir finden im Neuen Testament dazu unterschiedliche Antworten. Das finde ich hochinteressant. In Apostelgeschichte 2 sagt Petrus nicht, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, außer die, die schon von Johannes getauft wurden. Das steht nicht da, der Zusatz. Sondern da waren viele dabei, ganz bestimmt. Er sagt, ihr alle, Johannes Taufe reicht nicht. In der Apostelgeschichte 18 wird uns ein gewisser Apollos vorgestellt. Da heißt es, er war unterwiesen im Weg des Herrn, das heißt eindeutig Christ. Er redete brennend im Geist und lehrte richtig, sorgfältig, genau, wörtlich akribisch von Jesus. Aber er kannte nur, wusste nur von der Taufe des Johannes. Und reichte die Johannistaufe für Apollos? Ja. Er wurde nicht nochmal auf den Namen von Jesus oder andere Formel getauft. Wer den Heiligen Geist empfangen hat, das war bei ihm der Fall, der hat Jesus empfangen. Okay? Für ihn, wie für die ursprünglichen Apostel offensichtlich, vermittelte die Taufe des Johannes und das Empfangen des Geistes alles, was die christliche Taufe hätte vermitteln können. Darf ich den Satz nochmal lesen? Für ihn, wie für die ursprünglichen Apostel offensichtlich, vermittelte die Taufe des Johannes und das Empfangen des Geistes alles, was die christliche Taufe hätte vermitteln können. Jetzt schauen wir nur ein Kapitel weiter in Apostelgeschichte 19. Da trifft Paulus einige Jünger von Ephesus. Wenn diese Menschen ohne weitere Einschränkung Jünger genannt werden, dann bedeutet das bei Lukas, dass sie Nachfolger von Jesus waren. Hätte Lukas darauf hinweisen wollen, dass sie nur Nachfolger von Johannes dem Täufer waren, hätte er das ausdrücklich gesagt. Paulus fragt diese Jünger aber etwas sehr Merkwürdiges, jedenfalls für uns Merkwürdiges, was uns nochmal beschäftigen wird dann, nämlich, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als oder nachdem ihr gläubig wurdet? Ihre Antwort, richtig übersetzt, lautet, wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Das heißt, sie hatten Pfingsten verschlafen. Das gab es. Dann gibt es heute noch viel mehr. Paulus fragt sie nun nach ihrer Taufe. Warum? Weil normalerweise im Anschluss an die Wassertaufe die Hände aufgelegt wurden und um das Kommen des Geistes gebetet wurde. Wir sind jetzt schon beim Thema Geistestaufe. Ihnen fehlte noch was. Sie hatten den Heiligen Geist nicht. Sie waren nur auf die Johannistaufe getauft. Reichte das? Nein, reichte nicht. Nach entsprechenden Erklärungen durch Paulus wird berichtet, sie ließen sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Empfingen sie da den Heiligen Geist? Nein. Sondern anschließend, als Paulus ihnen die Hände auflegte. Reicht nun die Johannistaufe oder reicht sie nicht? Nein und ja. Bei den Jüngern von Ephesus nicht, bei Apollos und den Aposteln ja. Eigentlich nicht. Aber wenn jemand mit Johannistaufe an Jesus Christus glaubt und den Heiligen Geist in seiner Fülle schon empfangen hat, ich könnte auch sagen, wenn er im Heiligen Geist getauft ist, dann gibt es nichts mehr, was die Wassertaufe auf den Namen von Jesus noch eben hätte noch zusätzlich geben können. Ich sage den Satz nochmal. Wenn jemand mit Johannistaufe an Jesus Christus glaubt und den Heiligen Geist in seiner Fülle schon empfangen hat, ich könnte auch sagen, im Heiligen Geist getauft worden ist, dann gibt es nichts mehr, was die Wassertaufe auf den Namen von Jesus ihm noch zusätzlich geben könnte. In diesem Fall reicht die Johannistaufe. Meine Frage ist nun, könnte das für heute noch von Bedeutung sein, wo doch die Johannistaufe eigentlich gar keine Rolle mehr spielt? Ich meine, es hat eine Bedeutung oder kann eine bekommen. Aus unserer christlichen Sicht ist ja die Johannistaufe eine unvollständige Taufe. Also nicht christlich, nicht die Fülle, die Jesus dann gebracht hat. Sie enthält einiges, was zur christlichen Taufe gehört, aber nicht alles. Es gibt Christen, die mit der Kindertaufe oder Säuglingstaufe so ihre lieben oder bösen Schwierigkeiten haben. Könnte es, ich frage nochmal, könnte es in diesem Fall vielleicht eine Hilfe sein, die Kindertaufe mit der Johannistaufe zu vergleichen? Sie wird mit dem richtigen Namen vollzogen, mit Wasser, auch so, dass die Wassermenge zumindest nach der Apostellehre, die Didache 7, ausreichen würde, wenn auch nicht ideal. Aber wichtige Aspekte der neutestamentlichen Taufe fehlen, weil eben Umkehr, Glaube, Taufe und Wiedergeburt tatsächlich zusammengehören. Daraus ergibt sich für manche die ganz schwierige Frage, ist nochmal eine richtige Taufe durch Untertauchen nötig? Und es gibt gegensätzliche Antworten darauf. Auf gar keinen Fall oder auf jeden Fall. Und beide Seiten halten in der Regel unverrückbar an ihrer Position fest. Ich habe entdeckt, das Neue Testament scheint das etwas lockerer zu sehen. Und danach könnte beides möglich oder richtig sein. Vielleicht ist es eine Sache der Führung. Es sollte nicht eine Sache der Manipulation sein, weder von den einen noch von den anderen. Aber vielleicht könnte man doch analog zu eben sagen, für den als Säugling oder Kind getauften Christen, der umgekehrt ist und an Jesus Christus glaubt und von seinem Heiligen Geist erfüllt ist, kann eine nochmalige, nach anderem Verständnis erstmalige, Wassertaufe nicht mehr vermitteln, als er ohnehin schon hat. Ich sage es ruhig nochmal zum Wiederkäuen. Für den als Säugling oder Kind getauften Christen, der umgekehrt ist und an Jesus Christus glaubt und von seinem Heiligen Geist erfüllt ist, kann eine nochmalige oder nach anderem Verständnis erstmalige Wassertaufe nicht mehr vermitteln, als er ohnehin schon hat. Andererseits, wenn man die jüdischen Wurzeln der Wassertaufe kennt und anerkennt, und wenn man mal Apostelgeschichte 18 und 19 zusammensieht, dann muss das, was für kindertaufende Kirchen eine Wiedertaufe ist, vielleicht doch nicht die größte Sünde und die einzige Sünde sein, die von der Kirche ausschließt. Möglicherweise könnte es Situationen geben, wo das tatsächlich dran oder hilfreich ist. Möglicherweise hat Jesus selber damit kein Problem. Vielleicht kann man es auch dem, der die Taufe eingesetzt hat, überlassen, was er anerkennt und was nicht. Ich habe mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, aber mir ist es von Apostelgeschichte 18 und 19 ja einfach mal auch persönlich wichtig geworden. Und denkt mal drüber nach. Ihr müsst es nicht übernehmen, aber denkt mal drüber nach. Mir geht es eigentlich um Einheit, merkt ihr vielleicht. Verhältnis der christlichen Wassertaufe zur Geistestaufe. Wir haben jetzt hoffentlich schon verstanden, sie sind nicht dasselbe. Bei der Wassertaufe geht es wesentlich um das, was raus muss, bei der Geistestaufe um das, was rein sollte von Gott her. Der Geist kam in Apostelgeschichte 19 und auch sonst nie in der Taufe, sondern durch anschließende Handauflegung. Ich schaue nochmal in Apostelgeschichte 8 mit euch. Dort hatte Philippus in Samarien evangelisiert. Die Hörer kamen zum Glauben an Jesus. Als sie zum Glauben kamen, wurden sie getauft oder ließen sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen, wie interessanterweise betont wird, weiß nicht warum. Aber sie haben noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Sie waren allein auf den Namen des Herrn Jesus getauft, steht da. Was soll denn jetzt dieser Satz auf einmal? Sie waren allein auf den Namen von Jesus getauft. All meine schlauen Kommentare und Bücher übergehen diesen Satz ganz geflissentlich. Ich sage keine Silbe dazu. Sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Worauf denn noch? Gibt in der Apostelgeschichte keine andere Wassertaufe. Was die Apostelgeschichte kennt, ist das Getauftwerden im oder mit dem Heiligen Geist. Das waren sie noch nicht. Petrus und Johannes beten, legen den Gläubigen dann auf den Namen des Herrn Jesus die Hände auf und der Heilige Geist kommt in sichtbarer, beeindruckender Weise auf sie, was eindeutig feststellbar ist. Die Regel war offensichtlich, dass das sofort nach der Taufe passierte. Eine Ausnahme war, dass es später passierte. Und eine andere Ausnahme, dass Gott dem zuvor kam und es vor der Wassertaufe passierte, wie wir in Apostelgeschichte 10 finden. Noch ein Punkt, die Wassertaufe ein Sakrament? Fragezeichen. Das Wort Sakrament kommt aus dem Lateinischen und ist dort die Übersetzung des griechischen Mysterium, Geheimnis. Im Neuen Testament werden Taufe und Abendmahl niemals mit Mysterion in Zusammenhang gebracht. Das ist eine nachbiblische Lehrbildung. Mysterion wird hier im Sinne von Glaubensgeheimnis gebraucht. Und dabei geht es um eine heilige Handlung, die von Jesus eingesetzt wurde, und in der sich zum Wort Gottes ein materiell fassbares Zeichen oder Element gesellt, zum Beispiel Wasser, Brot oder Wein. Die Wirkung ist jedoch nicht eine äußere, also satt werden, Durst löschen oder nass werden, sondern eine innere. Gott benutzt Äußeres, äußerlich Wahrnehmbares und Erfahrbares, um am inneren Menschen etwas Geistliches zu bewirken. Ich glaube, dass das auf Taufe und Abendmahl zutrifft. Wie man das jetzt nennen, ist erstmal egal. Aber es geht nicht nur um eine äußere Handlung von Menschen, auch nicht nur um ein Bekenntnis des Menschen durch eine materielle Geste, sondern wenn diese Handlungen im Glauben unter Einsetzung gemäß durchgeführt werden, dann handelt und wirkt Gott da drin. Gott wirkt durch sein Wort, er wirkt durch seinen Geist, aber eben auch in der Taufe und im Abendmahl. In diesem Sinne ist die Taufe ein Sakrament. In diesem Sinne. Es gibt jedoch auch Mythen und Märchen über die Taufe. Ich nenne mal einige. Ich kann nicht sehen, dass in der Bibel der Gedanke des Schutzes mit der Taufe verbunden ist. Gar nicht selten ist es aber ein Hauptanliegen von Eltern bei der Kindertaufe. Es war eher Bereitschaft zur Märtyrertaufe, ja, das Gegenteil. Die Taufe allein macht uns auch nicht zu Kindern Gottes. Das letzte Mal schon ausführlicher erläutert. Die Taufe ist in der Bibel kein Bund Gottes. Sie bewirkt nicht durch den bloßen Vollzug die Wiedergeburt. Sie ist kein Freifahrtschein in den Himmel. Von diesen Mythen und Märchen gilt es, sich zu verabschieden. Kurze Anmerkung zum Schluss dieses Kapitels. Die biblische Taufe ist die Beerdigung des alten Menschen und macht den neuen Menschen zum Kandidaten von Bedrängnis und Verfolgung. Die bürgerliche Taufe ist ein schönes Fest mit religiöser Komponente und macht den Menschen zum Kandidaten für die Kirchensteuer. Wichtiger dabei ist der Glaube. Was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde, sagt die Bibel. Umgekehrt, was aus Glauben geschieht und Gott ehren will, was aus Glauben geschieht und Gott ehren will, wird Gott anerkennen und segnen und weiterführen. Das gilt auch für die Taufe, meine ich. würde jetzt zum sechsten Punkt kommen, also nächsten Abschnitt, neues Thema, Taufen im oder mit Geist. Dazu habe ich letztes Jahr schon ausführlicher gesprochen und es gibt einige Vorträge von mir zum Hören und Nachlesen im Internet. Ich habe auch, weil es manche gewünscht haben, das Heft Geistestaufe nochmal mitgebracht. Dort kann man das ausführlich nachlesen. Das heißt, ich kann mich jetzt wirklich kurz fassen. Es ist auch schon relativ spät. Grundsätzliches, worum geht es überhaupt? Wir feiern Karfreitag, Ostern und Pfingsten. Das sind objektive Heilsereignisse. Die fanden vor 2000 Jahren statt. Und sie sind immer noch in Kraft. Aber sie sollten auch bei uns ankommen und wirksam werden. Damit sie nicht nur alte, objektive Heilsereignisse sind, sondern subjektive Heilserfahrungen werden, aktuelle Ereignisse in unserem Leben. Und dabei können Karfreitag, Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen, in der Biografie. Sie können aber auch zeitlich auseinanderliegen. Karfreitag, Umkehr, Buße, Bekehrung, mit Christus stirbt der alte Mensch und in der Wassertaufe wird er mit Christus mitbegraben. Okay? Ostern, wiedergeboren zu neuem Leben. Pfingsten, überschüttet, erfüllt, durchflutet, getauft mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt an uns und bewirkt die Umkehr, Karfreitag. Er kommt in uns und schenkt neues Leben, Ostern. Er kommt auf uns und erfüllt uns, rüstet uns aus, Pfingsten. Christus für uns, Karfreitag. Christus in uns, Ostern, Auferstehungsfest. Christus durch uns, Pfingsten. Bitte nicht bei Karfreitag stehen bleiben. Und auch nicht bei Ostern. Jesus befahl, nicht empfahl. Seinen Jüngern bleibt sitzen, wörtlich, bleibt sitzen und verlasst diese Stadt nicht, bis ihr umkleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach nicht wenigen Tagen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Jesus war der Meinung, dass die Jünger diese Kraftausrüstung brauchten, um wirksame Zeugen für ihn zu sein. Jesus selber brauchte das ja. Er war vom Heiligen Geist gezeugt, hatte ihn also von Anfang an. Er wusste schon als Kind, dass er Sohn Gottes ist. Dieses innere Wissen kann nur vom Heiligen Geist kommen. Also, er, Jesus, war als einziger von Anfang an nicht nur geboren, sondern wiedergeboren. Aber er hielt keine einzige Predigt, er tat kein einziges Wunder, sondern arbeitete ganz normal als Zimmermann, als Bauarbeiter, wie alle anderen auch. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Er unterzog sich der Wassertaufe durch Johannes und danach, nicht darin, kam es zu einer besonderen Geisterfahrung. Der Heilige Geist kam auf ihn, im Urtext wörtlich auf ihn. Und danach begann sein vollmächtiger Dienst. Dieses Kommen des Geistes auf Jesus berichten wieder alle vier Evangelien, sowie auch alle vier Evangelien berichten, dass Jesus mit Heiligem Geist taufen wird. Es gibt nur ganz weniges, was alle vier Evangelien überhaupt berichten. Scheint also wichtig zu sein, grundlegend, unverzichtbar. Jesus brauchte es, die 12 Apostel brauchten es, Paulus brauchte es, alle Christen des Neuen Testamentes brauchten es. Wo es jemand nicht hatte, wurde es nachgeholt. Wer sind wir, dass wir es nicht brauchen? Jesus ist der Christus, der Gesalbte, der Messias. Er ist Heiland und Retter, er ist Gottes Sohn, er ist Herr, er ist der wiederkommende Menschensohn, aber er ist eben auch der Täufer im Heiligen Geist. Wie wäre es, wenn wir Jesus nicht nur als Herrn und Erlöser, sondern auch als Täufer im Heiligen Geist annehmen? Bei dem Getauftwerden im Heiligen Geist geht es nicht um den Empfang des Heiligen Geistes überhaupt, der geschieht in der Wiedergeburt, sondern es geht darum, dass der Heilige Geist in seiner Fülle in meinem Leben freigesetzt wird, dass er mich füllt, dass er mich flutet und sozusagen wieder aus mir herauskommt. Und das Ergebnis ist eine Bevollmächtigung und Zurüstung, um ein wirksamer Zeuge für Jesus Christus sein zu können. Ich erinnere daran, Taufe ist vom Wort her und in der Bibel immer etwas Radikales, Intensives, Umfassendes, Überwältigendes. Da wird nicht nur etwas leicht befeuchtet, sondern eigentlich ganz in Wasser getaucht. Und der Heilige Geist wird ausgegossen, er wird ausgeschüttet, er kommt auf Menschen, er erfüllt sie bis ins Innerste und kommt wieder aus ihnen raus. Das kann und sollte immer wieder geschehen. Aber wo es das erste Mal und grundsätzlich geschieht, spricht die Bibel auch vom Getauftwerden mit Heiligen Geist oder im Heiligen Geist. Sonst spricht sie eher von Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wie geschieht das? Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist, nicht Menschen. Jedenfalls in meiner Bibel. Denn wenn der Heilige Geist auf Menschen kommt, das gilt auch schon, wenn er in sie kommt, dann bestätigt und besiegelt Gott ja selber, dieser Mensch gehört mir. Er gehört zu mir, ich stelle mich zu ihm. Ja, Heilige Geist ist das Siegel Gottes. Es gibt eine göttliche Konfirmation, die ist wichtiger als die menschliche. Dass Gott bestätigt, der gehört zu mir oder die. Und diese Bestätigung ist, wenn Gott seinen Geist gibt. Menschen können nicht mit dem Heiligen Geist taufen, jedenfalls nicht mit dem Echten. Den Falschen kann ich jederzeit weitergeben. Aber Menschen können Kanäle und Hilfe dafür sein. Für das Getauftwerden mit dem Heiligen Geist gibt es kein Schema. Bekehrung und Wiedergeburt sind in der Regel Voraussetzung oder der Heilige Geist wird ganz schnell dahin führen. Wo jemand ohne vorangehende oder nachfolgende Buße den Heiligen Geist bekommt, würde ich ein Fragezeichen setzen, welcher Geist das ist. Hört ihr das bitte? Wo jemand ohne vorangehende oder nachfolgende, die der Geist bewirkt dann, Buße den Heiligen Geist bekommt, würde ich ein Fragezeichen setzen, welcher Geist das ist. Der Teufel liefert seine Fälschungen billig, ohne Buße. Aber es gibt keinen Eingang in das Reich Gottes und alles, was damit zu tun hat, ohne Buße. Kein Eingang in die Dinge Gottes ohne Buße. Billiger geht's nicht. Bei Gott nicht. Teufel liefert gratis. Da musst du dich nicht ändern. Du kannst alles kriegen. Weiter ist Gebet damit verbunden, vielleicht sogar intensives Gebet. Vor Pfingsten lesen wir das. Oft spielt Handauflegung eine Rolle. Jemand, der schon mit Heiligem Geist erfüllt ist, legt einem, der darum bittet, die Hände auf. Also in gewisser Weise kann geistlich etwas weitergegeben werden, aber nicht auf magische Weise. Also ob etwas geschieht und was geschieht, ist immer noch Entscheidung und Sache von Jesus Christus. Manchmal kommt es dann noch erst später. Ja, wenn innerlich noch was passiert ist. Also ja, Handauflegung ist fast die Regel in der Bibel, wo keine Hände aufgelegt wurden, war entweder keiner da, der es konnte, es war Pfingsten, oder keiner, der es gemacht hätte, das war Petrus bei Cornelius, der hätte die nie angefasst. Sonst gehört es meistens dazu, muss nicht, aber nicht automatisch, nicht magisch, sondern Hilfe. Was sind die Folgen? Auch da gilt, bei Gott gibt es kein Schema. Ich sagte, der Heilige Geist wird ausgegossen, erfüllt die Menschen bis ins Innerste und kommt wieder aus ihnen heraus. Der Mund ist das Überlaufventil des Herzens. Jesus sagt mal, wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Das gilt auch hier. Also als Kennzeichen spricht die Bibel von spontanem Gotteslob, von Sprachengebet, von Prophetie. Das kann man feststellen. Es werden manchmal auch körperliche Manifestationen genannt oder liegen nahe. Aber wichtiger ist, glaube ich, wovon das Herz voll ist, läuft, fließt der Mund über und da kommt was spontan raus, nicht gemacht. Weitere und entscheidende Folgen sind eine größere Bevollmächtigung zum Dienst, eine Entfaltung von geistlichen Gaben oder Charismen, eine intimere, unmittelbarere Beziehung zu Jesus Christus, eine Intensivierung des geistlichen Lebens, ein immer mehr Vertrautwerden mit dem Reich Gottes, In diesem Zusammenhang auch mit der geistlichen Welt, also ein zunehmendes Gespür für geistliche Wirklichkeiten. Ist die Geistestaufe ein Sakrament? Nein. In dieser Kategorie ist sie nicht fassbar und einzuordnen. Sie ist auch keine Konkurrenz zur Wassertaufe. Aber für die ersten Christen waren beide Taufen selbstverständlich. Ich fasse zusammen. Es ging um die Fundamente des christlichen Glaubens. Fundamental ist, Altes muss raus, Neues muss rein, und zwar so, dass es in der Ewigkeit Bestand hat. Bei der Taufe mit Wasser geht es vor allem um die Befreiung vom Alten, beim Getauftwerden mit Heiligem Geist um die Erfüllung mit Neuem. Beides sind zumindest in der Bibel intensive, grundlegende, durchaus radikale Geschehnisse und Erfahrungen. Soweit.